Ich finde es echt schön, dass ihr heute alle gekommen seid. Unser Thema lautet ja, und alle werden satt. Ich habe es hier vorne nochmal drangehängt, steht da. Es ist auch das, was ich mir für nachher wünsche, denn wir wollen ja nach diesem Familiengottesdienst gemeinsam Mittagessen. Wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen überlegt, was in euren Köpfen so vorging, als ihr das Thema gelesen habt. Es sind ja Fladenbrote auf dem Plakat und den Einladungszetteln abgedruckt gewesen. Und ein lieber Freund von mir, der hat gar kein Brot gesehen. Für ihn waren das einfach nur Würste, Bratwürste. Aber egal, das ist nicht schlimm. Was habt ihr denn gedacht, was für eine Geschichte heute dran ist? Dürft mir gerne helfen. Na?
Ich traue mich nicht.
Ist nicht so schlimm. Na, warten wir mal ab. Welche Geschichte könnte das sein? Nun, manche haben vielleicht gedacht an die Speisung der 5000 oder es gibt auch in der Bibel die Speisung der 4000. Aber genau das habe ich gedacht, dass es euch als erstes in den Sinn kommt. Und es ist es aber nicht. Und es geht auch nicht um das Manna in der Wüste, auch wenn wir das auf dem Bild hier an der Tafel schon vielleicht sehen könnten oder wenn es darauf hinweisen könnte. Und es ist dennoch eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und da ich nicht alles an der Tafel davon erzählen kann, brauche ich heute mal unbedingt eure Unterstützung. Helft ihr mir? Ja? Wer ist mit dabei? Mal Hand hoch. Also jetzt müssten sich aber viel, viel mehr melden. Das ist nicht ganz fair. Ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man hier vorne steht, wie man da bibbert. Das seht ihr bloß alles nicht. Okay. Unsere Geschichte finden wir nämlich in der Bibel in den Königebüchern, 2. Könige 4. Und dort finden wir einen Mann, den ich uns hier mitgebracht habe. Und den stelle ich einfach, deswegen ist der Tisch hier vorne, uns einfach hierher. Ich habe uns diesen Mann mitgebracht. Und der hatte, so würden wir sagen heute, der hatte viehisch was drauf. Und das kann man sogar wörtlich nehmen, dieses viehisch. Denn damals gab es nur Vieh zum Ackerbau, noch keine Traktoren. Heute würde er vielleicht den Case IH mit 692 PS, den leistungsstärksten Serientraktor der Welt, fahren. Oder vielleicht den John Deere 9RX 640, extra nachgeguckt, 691 PS. Aber die gab es damals noch nicht. Und so lenkte dieser Mann, bevor er von seinem Vorgänger in den Dienst berufen wurde, 12 Jochochsen, also 24 starke Tiere. Jetzt aber war er ein Prophet, ein Mann, der Gott dient und der Gottes Wort verkündigt. Weiß jemand von euch, wie der heißt? Dürft es gerne reinrufen. Ihr traut euch nicht, dann muss ich es euch verraten. Oder anders, wer von euch würde denn Elisa sagen? Mal Hand hoch, wer von euch würde Elisa sagen? Das ist richtig, schön, wie ihr mitmacht. Okay, und genau dieser Elisa wurde von seinem Vorgänger, dem Elia, das klingt fast so ähnlich, berufen. Weiß jemand auch, wie er berufen wurde, wie das passiert ist? Der Elia warf seinen Prophetenmantel über Elisa und dann war er in die Nachfolge gerufen. Und sicher hatte dieser Elisa auch einen Stab bei sich, den habe ich natürlich auch mitgebracht. Einen Stab, die Propheten hatten häufig einen Stab. Und deswegen war er jetzt wirklich ganz und gar für Gott unterwegs. Das bedeutet, er sprach zu den Menschen, so wie er hier vor euch steht. Und er erzählte ihnen vom großen und allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dazu war er in ganz Israel, wirklich in ganz Israel unterwegs. Und jetzt kam Elisa zu uns. Die Bibel sagt uns den Ort, nämlich hierher nach Gilgal. Hat bestimmt schon mal jemand gehört von euch, komischer Name. Es ist eine Stadt, ein Ort, der in der Nähe von Jericho sich befindet, ost-südöstlich, so heißt es, nach Gilgal. Und es war ein sehr denkwürdiger Ort. Und wenn wir genau hinschauen an der Tafel, sehen wir, dass es gar nicht so üppig dazu ging. Nun, dieser denkwürdige Ort hier hatte der Josua, das ist ja ein Ding, ich muss jetzt einfach mal meine andere Mappe nehmen, entschuldigt bitte, hatte der Josua nämlich etwas aufgerichtet. Wie sieht denn das aus? Carly? Aha, richtig. Wie viele Steine sind's? 12, hast du auch richtig erkannt, wunderbar. Also ein Altar und vor allem war dieser Steinhaufen mit diesen 12 Steinen zum Erinnern gedacht. Erinnerung an eine schöne und ganz wunderbare Führung im Volk Israel. Nur schön und wunderbar war die Zeit, die sie gerade durchlebt haben, also in der ihr hier alle sitzt, im Moment gar nicht. Hier in Gilgal. Und wir sehen es hier vorne eigentlich, wenn man genau hinschaut, auch auf der Tafel. Alles war wüst und leer. Da wuchs nicht viel. Und im ganzen Land hatten die Menschen einen Wunsch, nämlich den Wunsch, satt zu werden. In der Bibel steht, in 2. Könige 4, 38, Hungersnot war im Land. Nur wenig wuchs, sehen wir, außer so ein bisschen paar, wie würden wir sagen, gräbliche Pflanzen. Nun, aber es gab auch einen noch ganz anderen Hunger. Den Hunger, den man auch Lebenshunger nennt. Und so schreibt Gottes Wort weiter. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm. Es waren Menschen, die Gottes Wort hören und auch Gottes Willen tun wollten. Und so viele Menschen habe ich gar nicht, um die hier anzuheften. Und deshalb müsst ihr mir helfen. Deshalb seid ihr heute die, zu denen Gottes Wort spricht. Ihr, die Gemeinde. Das waren so an die 100 damals. Schön, wenn ihr trotzdem mitmacht, wenn ihr auch nicht so viel seid. Und Elisa sprach zu seinem Diener, den haben wir auch. Er sprach zu seinem Diener, ja, was sprach er denn? Ich wollte euch was verraten. Der Diener hat einen ganz interessanten Namen. Der hieß Gehasi. Klingt ein bisschen komisch, Gehasi. Es ist nicht zu verwechseln, was das, was manche Männer ihrer Frau sagen, wenn sie was aus der Küche brauchen, Gehasi. Nein, das nicht. Dieser Mann, dieser Elisa, hatte diesen Diener, den Gehasi, und der bekam also den Auftrag, setze einen großen Topf auf und koche Gemüse für die Prophetenjünger. Ich habe jetzt nur einen kleinen Topf, ist egal. Setze einen Topf auf und koche Gemüse für die Prophetenjünger. Also ihr alle sollt was zu essen bekommen. Und das in einer Zeit, hatten wir gesagt, wo Hungersnot herrscht. Aber so viel war ja gar nicht da. Also musste ja eigentlich noch mehr besorgt werden. Wisst ihr, heute nimmt man vielleicht ein Netz oder einen Korb, ich hänge das mal hier oben dran, um dann noch Dinge zusammen zu sammeln. Aber es ging auch anders, denn die Bibel schreibt weiter, da ging einer aufs Feld, einer von diesen Prophetenjüngern, um Kraut zusammen zu sammeln. Dann werden wir mal hier dran machen. Halt, hier ist er, wir nehmen mal den. Er ging los und Kraut zu sammeln. Und fand ein Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Nun, es sah aus wie Gurken und es fühlte sich an wie Gurke. War es aber nicht. An anderer Stelle lesen wir von Koloquinten, schwieriges Wort, oder auch Springgurken. Springgurken finde ich lustiger. Man stelle sich das mal vor, wenn die so hüpfen, ne? Aber lustig war das eigentlich nicht. Und wisst ihr, warum nicht? Das hören wir gleich. Denn die Bibel schreibt dazu, und als er kam, schnitt er es in den Topf zum Gemüse dazu. Sie kannten es aber nicht. Also sie nahmen das und schnitten das in den Topf, taten das dann auf die Feuerstelle in den Kochtopf. Und bis dahin war noch alles in Ordnung. Scheinbar. Gehasi sollte nun servieren, also euch allen das geben, aber wir lesen weiter in der Schrift. Und er legte es den Männern zum Essen vor. Und als sie nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen: O Mann Gottes, also ich darf jetzt nicht schreien, da fallen die alle vom Stuhl. O Mann Gottes, der Tod ist im Topf, denn sie konnten es nicht essen. Sie schrien: O Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Das klingt zwar schlimm, aber wenn das nur einer sagt, also ich, das erscheint das noch relativ harmlos. Wir versuchen es mal alle gemeinsam. O Mann Gottes, der Tod ist im Topf. O Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Das klang damals noch viel, viel lauter und noch viel mehr voller Angst, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Diese wilden Gurken oder auch Koloquinten waren nämlich nicht nur absolut bitter, nein, sie verursachten furchtbare Magenkrämpfe und Schmerzen und Durchfall. Und deswegen riefen sie: O Mann, der Tod ist im Topf. Genauso. Und wie geht es jetzt weiter? Elisa sagte, so lesen wir es in Vers 41, bringt Mehl her. Bringt Mehl her. Nun, wisst ihr, dann heißt es nämlich weiter, und der tat es in den Topf und sprach: Lege es den Leuten vor, dass sie essen. Und dann, Hammer, da war nichts Böses mehr im Topf. Ein Wunder war geschehen. Aber es war nicht das einzige Wunder, wovon wir lesen, denn es heißt gleich im nächsten Vers: Es kam aber ein Mann von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich 20 Gerstenbrote und neues Getreide in seinem Kleid. Und den Mann habe ich uns auch mitgebracht. Und natürlich habe ich auch, ne, habe da dran gedacht, dann werden wir mal den Elisa ein Stückchen hier rüberstellen. Und den Mann, der mit seiner Tasche sicherlich kam, und dem Brot stellen wir einfach dazu. Hier war der Mann. Er war unterwegs mit der Opfergabe der Ernte. Das nennt man Erstlingsbrot. Wisst ihr, auch Teile des neuen Saatgutes hatte er dabei, so haben wir es gehört. Und das alles, stellt euch vor, das alles in der Hungersnot. Und so spricht Elisa zu seinem Diener: Gib's den Leuten, dass sie essen. Wie viele Brote waren das? 20. Gib's den Leuten, dass sie essen. Und da wandte sich der Gehorsi um. Und dann kam vielleicht ein: Hä? Kennt ihr das? Hä? Oder ein Schulterzucken? 20 Gerstenbrote? Sowas wie Knäckebrot und so groß wie eine Hand? Aber auf das Hä, von dem die Bibel nicht berichtet, folgt dann aber das. Da heißt es weiter: Sein Diener sprach, also der Gehasi: Wie soll ich davon 100 Mann geben? 100 Leuten? Oder wie soll ich das unter 100 Mann verteilen? Teilt ihr euch nachher mal ein Stück Pizza mit 5 Leuten? Aber Elisa bleibt dabei und er sagt: Gib den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr: Man wird essen und es wird noch übrig bleiben. Und jetzt gehorcht dieser Diener und teilt aus, und alle, also ihr alle, kommen aus dem Staunen nicht wirklich heraus. Wie kann das sein? Die Bibel schreibt an dieser Stelle ganz einfach und klar, und das lesen wir in Vers 44 beim zweiten Könige: Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen, und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Und jetzt waren alle sicher genauso sprachlos wie ihr. Alle satt. Und dennoch so viel übrig, nicht zu fassen. Ein Wunder vor unseren Augen, bis hierher unsere Geschichte, die Speisung der 100. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Und bevor es weitergeht, wollen wir die Kinder nochmal hören mit einem Lied. Ja, wir haben die Geschichte eben gehört. Aber was hat diese Geschichte uns zu sagen? Und ich denke, dass sie uns ganz, ganz viel zu sagen hat, auch wenn sie schon so sehr alt ist. Und wir wollen uns dazu drei Überschriften nehmen, die uns helfen sollen, das zu begreifen. Nämlich erstens, Gott tut Wunder. Zweitens, wunderbare Querverbindungen. Und drittens, wunderst du dich auch oder hast du schon Wunder erlebt? Gott tut Wunder. Das glauben ja bis heute die wenigsten. Von wegen Wunder. Wer an Wunder glaubt, der hat ja einen an der Schüssel. Nee, wir haben es gerade gehört, dass nichts Giftiges mehr an der Schüssel war. Und dabei ist es doch ganz anders. Wunder bedeutet, habe ich nachgeschlagen, ein Ereignis, was man nicht erklären kann und dadurch Staunen ausgelöst wird. Und so gesehen, wenn wir genau drüber nachdenken, erleben wir auch heute noch genug Wunder. Wir müssen sie einfach nur wahrnehmen, also sehen. Und ja, wer Gottes Wort ernst nimmt, ihm glaubt, der weiß, dass Gott Wunder tut. Und dafür gibt es so viele Zeugen, auch und gerade in der Bibel. Aber schauen wir in unsere Geschichte hinein, denn schon die erste Bemerkung zu dem Ort, wo das passiert, ist sehr interessant. Da, wo alles passiert ist, an welchem Ort kam der Prophet Elisa? Wie hieß der? Muss ich es wieder so machen? Wer von euch würde jetzt Gilgal sagen? Hand hoch. Also ja, die Hälfte Gemeinde nicht mitgehört. Gerade die Älteren, das verstehe ich nicht. Wer von euch würde jetzt Gilgal sagen? Sehr schön, es sind schon mehr. Es war der Erinnerungsort. Dort hatte ich ja vorhin gesagt, der Josua 12 Steine aufrichten lassen und sie stammten sicher aus dem Jordan. Es war der Ort, wo das Volk sich lagerte, nachdem sie nämlich durch den Jordan gezogen waren. Kinder, bei wie vielen von denen sind die Füße nass geworden? Da ihr schweigt, denke ich bei niemandem, oder? Wer ist auch für keine Füße nass? Genau, richtig, sehr schön. Und wenn die Kinder nämlich dann ihre Eltern fragen würden, was diese 12 Steine zu bedeuten haben, dann sollten sie unbedingt daran erinnern werden, welches Wunder der Herr getan hatte. Trocken durch den Jordan, aber auch trocken wodurch? Helf euch mal an dieser Stelle. Nee, muss ich hierhin machen. Sie sind schon mal trocken durch ein Wasser gekommen und das war das Schilfmeer. Oh, entschuldige, habe ich nicht gesehen. Der Andy war zu groß. Obwohl, das ist ja auch lustig. Oh, okay. Ja, beim Auszug aus Ägypten und die Frage ist, wer hat, wo die immer trockenen Fußes durch den Jordan und durch Schilfmeer gezogen ist, wer hat da gehandelt? Gott hat gehandelt. Gott war und ist der Handelnde. Das ist aber nur der Anfang. Hier am Anfang finden wir ein weiteres Wunder. Nämlich einer der Männer dieser Prophetensöhne sammelt Pflanzen. Was sammelten sie? Zucchini, ja, okay. Nein, Zucchini sind genießbar. Wilde Gurken, ja. Wolltest du wilde Gurken sagen? Gotti. Ja, sie sammelten nicht Zucchini, sie sammelten wilde Gurken. Und sie schneiden diese wilden Gurken oder Springgurken, finde ich cool. Na, okay. Also schneiden sie in das Essen. Oh, der hat das wirklich gut gemeint, richtig gut gemeint. Und doch wird es ungenießbar. Und was schrien sie? Oh mein Gottes, der Tod ist im Topf. Sie konnten es nicht essen. Krämpfe, Durchfall. Und was tun sie? Sie rufen was? Das hat der Leser dann gesagt. Was rufen die Leute? Ihr seid aber vergesslich, wie das Volk Israel. Alter, geht ja gar nicht. Oh mein Gottes, der Tod ist im Topf. Und hier müssen wir genau hinschauen. Sie stellen das nämlich voran, deswegen habe ich es bewusst euch so sagen lassen. Oh Mann Gottes, Mann Gottes. Wisst ihr, es ist nämlich nicht unter keinen Umständen die Kochkunst vom Elisa, dem Propheten, Oder die Mehlschwitze. Nein, es ist ganz allein Gottes Handeln. Ja, er gebraucht seinen Propheten, aber Gott handelt. Und da staune ich so sehr über die gewaltige Hand Gottes. Denn es heißt ja dann im Vers 41, da war nichts Böses in dem Topf. Jetzt war es wieder, nein, wenn wir genau überlegen, jetzt war es überhaupt erst genießbar. Ein Wunder vor unseren Augen und den Augen der Prophetenschüler. Schauen wir weiter. Ich empfinde es nämlich auch als Wunder, wie der Zeitplan Gottes so wunderbar passt. Absolut. Es war, wie steht es geschrieben, eine Hungersnot. Und so lesen wir es ganz am Anfang. Und dennoch kommt genau dann, wenn die Gemeinde versammelt ist, dieser Mann. Er bringt Elisa die Erstlingsbrote, 20 Stück. Es war eigentlich ein Opfer, was in den Tempel gebracht werden sollte. Dort konnte dieser Mann nicht hin. Und Gott führt es so, dass dieser Mann den Propheten Elisa als Ziel wählt. Er hätte ja in der Hungersnot auch die Gaben behalten können und auch das neue Getreide. Aber wisst ihr was? Gott kommt spätestens pünktlich. Ein Wunder im Zeitplan Gottes. Und dann noch das letzte Wunder. Trotz der ungläubigen Nachfrage von Gehasi, es reicht und es bleibt noch so viel übrig. Und alle werden satt. Das ist der Hammer. Gottes Wunder sind nicht knapp. Und was er tut, ist niemals, niemals zu fassen. Und das ist bis heute so. Und wenn wir bei so vielen wundervollen Geschenken sind, wollen wir auch die wundervollen Querverbindungen dieses Textes wahrnehmen. Zweitens, Querverbindungen. Was meine ich damit? Wenn wir in den Text ganz genau hinschauen, so finden wir ganz viele Parallelen und auch manche Wegweiser und eben auch ganz viele Hinweise, Dinge, die wir uns merken sollen und manches, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht und wahrnimmt. Und deshalb fangen wir schnell an. Da haben wir die Hungersnot. Damals war Hunger existenzbedrohend. Wenn keine Ernte da war, was war da? Dann hatten sie kein Essen. Das ist furchtbar. Auch heute hungern noch Menschen. Und dann stelle ich mir die Frage, sind wir dankbar, dass es uns so gut geht, dass es uns daran nicht fehlt? Und es fehlt noch an viel, viel mehr noch nicht, ne? Aber für mich ist die beschriebene Hungersnot hier im Alten Testament auch ein Bild für die meisten Menschen heute. Sie hungern nach Leben, nach erfülltem Leben. Und in dieser Hungersnot setzen sich diese Nachfolger, diese Prophetenschüler zusammen. Suchen wir auch die Unterweisung, das Wort Gottes in Zeiten, wo es so rar geworden ist? Es ist das Wort Gottes, was satt macht, was Durst stillt, und es sind eben nicht die Koloquinten, diese Springgurken, ein Bild für das, was nur scheinbar satt machen kann. Das, was wir selbst gesucht haben, was wir selber getan haben, das Interessante, also diese Früchte und doch Vergiftende, das nimmt man. Und was passiert? Hier bekommen diese Menschen damals Durchfall und Krämpfe. Alles, was wir für ein gelingendes Leben tun wollen, taugt eben nicht. Und am Ende, Entschuldigung, wenn ihr in dem Bild bleibt, kommt nur Brühe raus. Das selber gesucht und das, was man glaubt, dazu tun zu müssen, zu einem gelingenden Leben und sei es auch noch so schön anzusehen, bringt den Tod im Topf. Wir brauchen Rettung und das verdeutlicht uns unser Text sehr anschaulich sogar. Was machen die Leute? Was machen sie, als sie kosten? Was rufen sie? O Mann Gottes, der Tod ist im Topf. Letztlich rufen sie, weil sie genauso beginnen, O Mann Gottes, den Mittler an, der mit für sie zu Gott in Verbindung treten kann. Den Mann Gottes, O Mann Gottes, der den Draht zum Allerhöchsten hat. Und so ist es auch bis heute. Wer Rettung erfahren will, der braucht einen Mittler zwischen Gott und uns Menschen. Und dieser Mittler, das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Wir brauchen ihn, um nicht zu sterben. Wir brauchen Jesus, um nicht den ewigen Tod zu erleiden. Und was tut Elisa? Was tut Elisa in den Topf? Mehl. Mehl. Nicht Mehl, sondern Mehl. Okay. Warum Mehl? Warum Mehl? Am Anfang habe ich echt überlegt, warum Elisa Mehl in den Topf gibt. Er hätte doch auch Öl oder Wein oder was anderes reintun können. Warum gerade Mehl? Und dann ist mir in der Vorbereitung etwas aufgegangen und ich durfte den Gedanken durch einen Ausleger auch noch fortführen. Wisst ihr, wir hatten ja schon gesagt, dass Elisa nicht der Chefkoch ist. Und dass er auch nicht ein Wunderheiler ist. Und er ist auch kein Kräuter- und Gesundheitsexperte. Nein, für mich ist es ein Bild. Hier dürfen wir mit dem Mehl nämlich Folgendes wahrnehmen. Kinder, woraus wird Mehl gemacht? Aus Weizen, also aus Korn. Ja, aus Getreide. Und welches Mehl wird heute am meisten verwendet und war damals ganz besonders kostbar? Weizenmehl. Genau. Es geht also letztlich um das Weizenkorn. Aha. Und da sind wir bei einem Vers aus dem Johannesevangelium, Johannes 12, Vers 24. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, so spricht Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und das sagt Jesus beim Einzug nach Jerusalem unmittelbar vor seinem Gang ans Kreuz. Mehl, zerstoßenes Weizenkorn. Ein Bild des Aufopferns, denn Jesus nimmt mit dem Opfer am Kreuz von Golgatha das Gift aus unserer Beziehung zum heiligen und lebendigen Gott. Welche Farbe hat das Mehl? Besonders Weizenmehl. Weiß. Und auch das ist ein Bild. Unsere Sünde macht uns und unsere Kleider blutrot. Und so spricht Gott in Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und genau das, das tat Jesus am Kreuz für dich und mich. Das zerstoßene, erstorbene Weizenkorn habe ich erst beim genauen Hinsehen entdeckt. Und noch was. So wird dann nämlich auch das Brot, was dieser Mann aus Baal Shalisha brachte, ein Bild für das, was wir auch im Neuen Testament über Jesus lesen. Johannes 6, Vers 48 heißt es, ich bin das Brot des Lebens. Und wenig später, drei Verse weiter, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt, für einen jeden von uns. Es ist und bleibt Jesus Christus, der den Lebenshunger stillt, der satt macht, aber vor allem der rettet. Es dauert nicht mehr lange, dann singen wir wieder, Christ, der Retter ist da. Ich weiß, dass manche dieses Lied als solches schon manchmal nicht mehr hören können, wenn es auf Weihnachtsmärkten nur geplatt wird, aber Christ, der Retter ist da. Das sollen wir hier sehen. Und noch in diesem Zusammenhang ein letztes, und dazu habe ich noch mal eine Frage. Was fiel euch ein, als ihr das Thema von heute gehört habt? Da haben wir vorhin drüber gesprochen. Welche Geschichte hat manche erwartet? Richtig. Hätte ich sicherlich auch. Also ist ja nicht so, dass ich das, aber ich fand das so cool, dass ich das extra so geschrieben habe. Aber wenn wir hier von der Speisung der 100 hören, dann ist es letztlich ein nicht zu übersehender Hinweis auf das Neue Testament. Nämlich auf das Speisungswunder, was wir in wirklich allen Evangelien finden. Wie heißen die Evangelien? Tragen wir mal zusammen. Wie heißen die Evangelien? Richtig, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Jetzt kriegt er für die Speisung 5000 auch kleine Bibelstellen. Matthäus 14, Markus 6, Lukas 9 und Johannes 6. Verse lasse ich jetzt mal weg. Speisung 5000. Nächste Frage. Wie viele Brote waren es da? Wie viele Brote waren es da? Wie bist du auf 5 gekommen? Verstehe ich gar nicht. Und wie viele Fische waren's? Bibel wollte 2 sagen. Sehr schön, zeigt mir auch 2. Genial. Und wie viele Körbe wurden aufgelesen? 12. Aber es gibt ja noch diese andere ähnliche Geschichte, die Speisung der 4000. Findet man Matthäus 15 und Markus 8. Wie viele Brote waren es da? Wer ist von euch für 7? Hand hoch. Okay, das ist richtig. Wie viele Fische? Das kläre ich auf. An der Stelle steht nur ein paar kleine. Ich denke da an Sprotten, die mögen manche nicht, weil man den Kopf abmachen muss. Okay, also ein paar kleine Fische. Und wie viele Körbe blieben da übrig? Richtig. Wisst ihr, wenn die Zahlen auch ganz andere sind, egal ob bei den Broten, bei den Fischen und egal in dem Fall auch bei den Menschen, wie viele satt geworden sind, müssen eins wahrnehmen, es bleibt immer übrig. Warum? Weil die Wunder Gottes immer fett gedruckt, unterstrichen und Ausrufezeichen, weil die Wunder Gottes immer nicht, aber auch gar nicht von uns zu fassen sind. Im Neuen Testament tut Jesus diese Wunder, er als der Sohn Gottes. Und auch in der Schöpfung ist er der Handelnde. Und hier im Alten Testament müssen wir genau lesen auf die Frage, die ungläubige Frage des Gehasi, wo es heißt, sein Diener sprach, wie soll ich 100 Mann davon geben, heißt es weiter von Elisa, er sprach, gib dem Volk, dass sie essen und dann aufpassen. Da steht, denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Denn so spricht wer? Der Herr. Elisa? Nee, der Herr. Es ist sein Werk, was er tut. Und so geschah es dann auch. Bleibt uns noch der letzte Punkt. Wunderst du dich auch oder hast du schon Wunder erlebt? Für mich steht dann immer die Frage, was hat dieser Text mir oder uns persönlich zu sagen? Geht er dich, geht er mich etwas an? Ich denke, er geht uns alle an. Und ich empfinde es für mich schon als Wunder, wie viel dieser scheinbar so kurze Abschnitt im Alten Testament, 2. Könige 4, auszusagen hat. Und dann steht er tatsächlich noch im Alten Testament. Das Alte Testament, was viele meinen, beiseite legen zu können, weit gefehlt. Jesus sagt selbst in Johannes 5, 39, ihr sucht in der Schrift und sie ist's, die von mir zeugt. Und bei den Emmaus-Jüngern in Lukas 24 heißt es, denn er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Da hätte ich gern dabei sein wollen. Deshalb, wenn du immer noch wie im Bild der Prophetenjünger hungrig und auf der Suche bist nach dem, was bleibt, dann rate ich dir, such im Wort Gottes. Mach dich auf und lies in der Bibel und bitte Gott, dass er dir begegnet. Und noch besser, in der Gemeinschaft, unter dem Wort Gottes, mit anderen. Da kannst du satt werden. Bitte diesen Herrn, dass er auch er allein deinen Lebenshunger stillt. Denn alles, was du versuchst mit deinem eigenen Tun, was du denkst und machst, dass es dir zum ewigen Leben hilft, hat letztlich nur eine Folge. Der Tod ist im Topf. Gestern waren wir mit unseren Freunden spazieren. Wir selbst und viele andere. Habe ich heute früh auch jemanden gesehen mit dem Korb auf dem Fahrrad, haben Pilze gesucht und sogar gefunden. Also es ist selten bei mir, aber es hat funktioniert. Vielleicht, weil es so viele sind. Und es waren so viele von denen so herrlich anzusehen. So schön. Aber wenn es um das Verzehren geht, das heißt ja immer, man kann alle Pilze essen, manche nur einmal. Nein, wenn es ums Verzehren geht, dann verlass dich nur auf das, was wirklich genießbar ist, was dir nicht den Tod bringt, wie der wirklich schön anzusehende grüne Knollenblätterpilz. Der sieht schön aus. Und wisst ihr, genauso ist es auch mit unserem Machen. Und wenn es auch nur ein Dazutun ist, ein Ich habe mich. Wir müssen alles aus der Hand unseres Gottes nehmen, alles. Aus der Hand dieses Mannes, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wenn du das erkannt hast, dann gibt es nur einen Weg. Suche diesen Mittler zu Gott, der dir ganz allein helfen kann. Und dieser Mittler ist und bleibt der Sohn Gottes, Jesus Christus, von dem wir gehört haben, der, wie es auch im Abendmahl heißt, Christi Leib für dich gegeben. Der hat alles bereits für dich getan. Er, der sein Leben am Kreuz von Golgatha opferte, damit du und ich gerettet werden. Den Gott aus dem Tod herausriss, der auferstand und der dir die Hand reicht, der dir die Hand ausstreckt, dich ruft und dich auch satt machen will. Es muss hoffentlich nicht erst ein Wunder geschehen, dass du das glaubst. Ja, Christus ist das Brot des Lebens. Dieses Brot füllt deinen Mangel. Und wenn du das für dich schon festgemacht hast, dann freu dich. Dann freu dich und danke deinem Heiland. Dann darfst du staunen, dass er dieses Wunder in deinem Leben schon getan hat. Und solltest du noch nicht festgemacht haben bei ihm, solltest ihn noch nicht gebeten haben, in dein Leben zu kommen, so lass dir nicht unnötig Zeit. Lass keine Zeit vergehen. Sprich mit ihm und bitte ihn, dass er den Mangel in deinem Leben ausfüllt. Vertraue ihm allein und halte dich ganz an ihm fest. Und jeder, wirklich jeder, der ihn von Herzen darum bittet, dass er den Tod aus seinem Lebenstopf nehme, der darf das Wunder erleben, das ihm Jesus herausreißt. Aus Bindungen, aus Abhängigkeiten, vor allem aber aus unserer Trennung von Gott. Und genau dieses Wunder will er auch bei dir tun. Deshalb lass diese Einladung heute Vormittag nicht an dir vorbeigehen. Wir wollen gleich ein Lied singen. Das darf für dich entweder eine flehende Bitte oder auch ein dankbares Zeugnis sein. Ich brauche dich alle Zeit. Ich möchte mit uns gemeinsam beten und wem es möglich ist, der stehe dazu auf. Ich brauche dich alle Zeit, Herr Jesus, so haben wir es gerade gesungen. Und so will ich es auch für mich bekennen. Du bist der Herr, der Wunder tut. Und wir können es nicht bis ins Letzte erfassen, dass du alles für uns, für mich getan hast, damit wir ewiges Leben haben. Du starbst für mich und meine Schuld am Kreuz, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Dieses Wunder ist nicht zu fassen und bis ins Letzte zu begreifen. Und so lädst du auch heute einen jeden von uns ein, dir nachzufolgen, festzumachen mit dir. Danke für jeden, der das schon erfahren hat, aber wir bitten dich auch für alle, die noch auf der Suche sind, alle, die dieses Wunder in ihrem Leben noch nicht erlebt haben. Hilf ihnen zu erkennen, dass sie dich allein brauchen, du guter, treuer und wunderbarer Herr. Und so legen wir all das, was wir nicht formulieren können, in das Gebet, was du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.